Ist jemand in der Leitung? Ist niemand in der Leitung? Dann brauchen wir da auch niemand begrüßen und abrufen. Es meldet sich auch niemand, dann ist es so. Dann können wir beginnen. Die Sitzung wird live übertragen. Sie ist öffentlich und wird dann im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Ich weise auf die Tagesordnung hin. Wir beginnen mit Top 1. Das ist das Fachgespräch zum Thema Beratungserfahrungen von Alleinerziehenden im Familienrecht. Hierfür ist ein Zeitrahmen von ca. 60 Minuten vorgesehen. Tagesordnungspunkt 2 ist auf Wunsch der Fraktion der CDU/CSU der Sachstandsbericht des Ministeriums zur Auswertung der Ergebnisse zur Bedarfsanalyse zum Mutterschutz für Selbstständige. Hierzu sind 5 Minuten für den Bericht und ca. 20 Minuten für eine Frage- und Antwortrunde vorgesehen. Top 3 bis 6 sind Votenanforderungen anderer Ausschüsse und sollen ohne Aussprache abgestimmt bzw. zur Kenntnis genommen werden. Top 7 kann vertagt werden, da der federführende Bildungsausschuss seine Votenanforderungen zurückgezogen hat. Und Top 8 ist Verschiedenes. Sind Sie mit dem Ablauf der Sitzung einverstanden? Das ist der Fall. Dann können wir so verfahren. So, mir bleibt die Stimme jetzt weg. Sehr geehrte Frau Professorin Thiessen, Sie haben jetzt das Wort. Erstmal herzlich willkommen. Ich habe was übersehen natürlich, ich muss ganze Reihenfolge nachhergehen. Ich habe ein Blatt tatsächlich überflogen. Ich rufe auf den Top 1, das Fachgespräch zum Thema Beratungserfahrungen von Alleinerziehenden im Familienrecht. Hintergrund hierfür ist eine Studie der Universität Bielefeld und der Stiftung Alltagsheldinnen mit dem Titel Beratungserfahrungen bei Trennung und Scheidung aus der Perspektive von Einelternfamilien vor dem Hintergrund von Familien- und Kindschaftsrecht. Ich begrüße sehr herzlich hier bei uns im Ausschuss Frau Professorin Dr. Barbara Thiessen von der Universität Bielefeld, Frau Heidi Thiemann, geschäftsführende Vorständin der Stiftung Alltagsheldinnen und Frau Laura Kleiner, Rechtsanwältin und Mitglied der Kommission Familien-, Erb- und Zivilrecht beim Deutschen Juristinnenbund e.V., Schwerpunkt Familienrecht. Zu diesem Fachgespräch wurden verteilt Hintergrundinformationen auf den Ausschussdrucksachen 20/13/115a und b und eine PowerPoint-Präsentation auf der Ausschussdrucksache 20/13/115c. Die Sachverständigen werden jetzt ihre Statements abgeben. Hierzu stehen insgesamt 15 Minuten zur Verfügung, also jeweils 5 Minuten, wenn Sie sich's aufteilen. Und sehr geehrte Frau Thiemann, Sie beginnen, glaube ich, ne? Oder? So war es gedacht. Sie haben das Wort. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Mitglieder des Familien- und Rechtsausschusses, sehr geehrte Vorsitzende, ich freue mich sehr, dass wir hier dieses Thema mit Ihnen diskutieren. So? Ja, okay, genau. Danke. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema hier mit Ihnen besprechen können. Ich bin Gründerin und geschäftsführende Vorständin der Stiftung Alltagsheldinnen, die sich für die Rechte von Alleinerziehenden einsetzt. Mein Part hier ist, dass ich so ein bisschen den Kontext der Untersuchung heute Ihnen darstelle. Wir haben uns 2021 gegründet. Und wir hatten so die Themen Wohnen, bezahlbaren und gemeinschaftliches Wohnen migrantischer Alleinerziehende. Und von den Alleinerziehenden wurden wir dann auf das Thema Familienrecht noch mal aufmerksam gemacht, weil immer wieder von Situationen berichtet wurden, wo Alleinerziehende sich überhaupt nicht gut aufgehoben fühlten in der Rechtspraxis. Wir haben daraufhin eine bundesweite Rechtsberatung mit Hilfe der CMS-Stiftung aufgesetzt und haben anhand von mit Rechtsanwälten bieten wir so 6-mal eine halbe Stunde kostenlose Rechtsberatung an, um die Alleinerziehenden in gerade dieser Trennungssituation zu unterstützen. Wir wollten damit eben dazu beitragen, dass die hochkonfliktiven, die Rechtsstreitereien, die jetzt gerade in den letzten 10 Jahren sehr zugenommen haben, dass das durch eine frühzeitige Beratung eben ja, noch mal etwas anders laufen könnte. Dazu muss man wissen, dass Alleinerziehende in der noch immer in der Mehrzahl, das wird Ihnen wahrscheinlich bekannt sein, dass das Mütter sind, die nicht nur finanziell stark benachteiligt sind, also man spricht von 43%, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben, sondern sie haben auch eine permanente Zeitarmut. Das heißt also, der Zugang zur Beratung außerhalb urbaner Zentren ist wirklich sehr schlecht ausgebaut und ist ihnen oft auch überhaupt gar nicht möglich, da Zugang zu bekommen. Kostenlose Rechtsberatung ist fast kaum vorhanden. Der Erfolg gab uns recht. Also wir haben bisher 1000 Personen beraten und die Warteliste ist sehr lang. Also wir sprechen von einer Warteliste, wo immer ungefähr 300 bis 500 Menschen warten auf eine halbstündige Beratung. Wir wollten dann zusammen mit der Universität Bielefeld untersuchen, wie wirkt das denn, wie sind eigentlich auch die Bedarfe und haben dann 2023 mit Frau Professorin Thiessen eine tolle Kooperationspartnerin gefunden. Die ist die Alleinerziehende, die heutige Beratungssituation im Familienrecht erleben. Dazu fehlen eben bisher wissenschaftliche Daten und Erkenntnisse. Und wir haben diese Evaluierung der Rechtshotline dann genutzt, um dieses bisher kaum bekannte Forschungsfeld mit einer explorativen Kurzstudie etwas näher zu beleuchten. Ich möchte hier Frau Professorin Thiessen, die gleich zu der Untersuchung berichten wird, nicht vorgreifen. Aber ich wollte Ihnen eine Erkenntnis aus dieser Untersuchung mitteilen, die uns als Stiftung auch noch mal sehr aufmerksam gemacht hat. Nämlich, dass die heutige Rechtspraxis aus Sicht der Familien in Trennung vor allen Dingen von Unsicherheiten, Ängsten und auch Ärger geprägt ist. Und warum ist das so? Nach dem, was wir in der Untersuchung Hinweise bekommen haben, sind das familiengerichtliche Entscheidungen sowie fachliche Bewertungen von Jugendämtern oft für die Betroffenen nicht nachvollziehbar sind. Es fehlt oft an schlüssigen, logischen, transparenten Herleitungen und Begründungen. Und gleichzeitig handelt es sich ja bei familienrechtlichen Entscheidungen um in das weitere Leben prägende große Einschnitte. Manchmal greift es sogar auch in Grundrechte ein. Also Sie müssten sich vorstellen, die Kinder, man bespricht, wo werden die Kinder platziert, beim Vater oder bei der Mutter, darf ich die Kinder noch sehen? Und das ist auf dem Hintergrund davon, dass eben vor allen Dingen auch die Mütter sich konfrontiert sehen mit unzutreffenden, teils misogynen Vorstellungen, dass sie Moment, jetzt habe ich schon ein Ding. Entschuldigung. Dass der Gewaltschutz nicht existiert oder dass der Gewaltschutz oft nicht ausreichend ist. Dass Väter oft das Gefühl haben, dass es vor allen Dingen auch traditionelle Vorstellungen da sind. Die fühlen sich da auch nicht aufgehoben. Also wir haben das in beiden, bei beiden Geschlechtern so, dass da sie sich nicht in dem, was an Rechtspraxis gerade passiert, gut aufgehoben fühlen. Ich würde sagen, ich mache in mal die genaueren Ergebnisse Thiessen gehen Sie jetzt mit okay, hinein. Weiter.
Ja, vielen herzlichen Dank nochmal auch von mir für die Einladung und dass Sie sich die Zeit nehmen, hier in das Thema reinzugehen. Beratungsanliegen im Kontext dieser Rechtshotline Alleinerziehende. Diese Forschungsperspektive ist noch relativ unterbelichtet. Was sagen die Betroffenen selbst? Wir wissen viel, was Fachleute sagen und wie die das einschätzen. Deshalb haben wir das dankbar angenommen und hier wirklich eine kleine explorative Studie erstmal gemacht, die natürlich auch eine deutliche Limitation hat, aber doch die Möglichkeit bietet, in die Blackbox-Trennungs- und Scheidungskonfliktthemen mal reinzuschauen aus der Perspektive der Betroffenen. Wir haben die 900, zu dem Zeitpunkt 900 NutzerInnen angeschrieben. Wir haben eine quantitative Befragung gemacht mit einem über 10-prozentigen Rücklauf und eine qualitative vertiefende Befragung bei 14 Einelternfamilien und die ExpertInnen der Rechtshotline auch noch mal befragt. Ich komme zu den Kernaussagen. Frau Thiemann hat es schon angedeutet, ein überdurchschnittlicher Anteil der NutzerInnen dieser Rechtshotline sind selber Gewalt betroffen von häuslicher Gewalt. Und damit sind auch alle anderen Trennungs- und Scheidungsfragen erhöht konfliktträchtig. Insbesondere die Problematik Gewaltschutz versus Umgangsrecht steht hier zur Debatte. Hier gibt es einen mangelnden Schutz Gewalt betroffener alleinerziehender Mütter bei der Regelung von Umgangs- und Unterhaltsfragen. Da wird Laura Kleiner gleich noch mal drauf eingehen. Ein zweiter Befund ist die Verwendung maskulinistischer Narrative bei Fachkräften, zum Beispiel der Begriff Bindungsintoleranz oder Parental Alienation Syndrom, das trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom November letzten Jahres, wonach das kein taugliches Konzept wäre, wird es immer noch als Plädierformel vor Gericht verwendet. Dritter Punkt ist, in den Erzählungen der Alleinerziehenden, aber auch der JuristInnen zeigt sich, dass beim Jugendamt, bei Gericht, in den anwaltlichen Gesprächen ein sehr starker Fokus auf der Vater-Kind-Beziehung liegt. Über die Mutter-Kind-Beziehung wird quasi nicht gesprochen, sprechen auch die betroffenen Mütter kaum. Also es scheint so etwas Gegebenes zu sein, während man sich über die Vater-Kind-Beziehung immer besorgt sozusagen auch unterhalten muss. Und schließlich hat sich gezeigt, dass es keine konsistente Berücksichtigung der Interessen der Kinder gibt. Keine geregelten Verfahren durch Verfahrensbeistände, relativ überraschend, wie in dem einen oder in dem anderen Fall Kinder befragt werden, obwohl da ganz gute Manuale vorliegen. Auch keine systematische Berücksichtigung von Kindeswohlgefährdung beim Miterleben häuslicher Gewalt. Auch hier fehlt das Fachwissen, wie sich das noch mal gezeigt hat. Und ich schließe damit, dass wir hier weitere Forschung brauchen, um eine evidenzbasierte Gesetzesfolgenklärung und Rechtspraxis zu ermöglichen.
Vielen Dank. Frau Kleiner, bitte.
So, jetzt müsste es passen, ne? Ja, okay. Ja, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung zur heutigen Sitzung. Die Studie belegt die Beobachtungen, die auch wir vom Deutschen Juristinnenbund machen. Ich werde mich jetzt aus Zeitgründen vor allem auf die Punkte konzentrieren, zu denen, also auf die meine Vorrednerinnen noch nicht eingegangen sind, und den Fokus auch ein bisschen darauf legen, wo gibt es im Familienrecht aktuell Reformbestrebungen und wie bewerten wir die eben auch vor dem Hintergrund dieser Studienergebnisse. Wir haben das Problem, dass die Aufteilung der Kinderbetreuung, wenn wir jetzt hier über das Thema partnerschaftliche Betreuung reden, nach wie vor sehr ungleich ist vor der Trennung. Es arbeiten zum Beispiel 70% der Mütter mit Kindern unter 6 Jahren in Teilzeit, aber nur 8% der Väter. Das führt eben durchaus zu Problemen, wenn dann nach der Trennung die Betreuung plötzlich wesentlich geändert werden soll. Hier sehen die aktuellen Reformpläne des Justizministeriums vor allem vor, das Wechselmodell als Umgangsmodell zu stärken, um eben eine partnerschaftliche Betreuung zu erzielen. Die nächste Folie. Genau, Frau Thiessen hatte das ja schon angedeutet. Wir halten das für verfehlt, eben gerade auch nach dem, was die Studie ergeben hat, weil das Wechselmodell eben ein hohes Maß an Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit voraussetzt und gewisse finanzielle Ressourcen. Es funktioniert deswegen gut, wenn eben die Care- und Erwerbsarbeit schon vor der Trennung annähernd gleichwertig aufgeteilt war. Wenn das aber im überwiegenden Teil der Familien nicht der Fall ist, kann wegen des Bruchs mit der bisherigen Betreuungssituation und des erhöhten Abstimmungsbedarfs und der finanziellen Auswirkungen eben nicht grundsätzlich das Wechselmodell gefördert und empfohlen werden. Es muss daher auch im Unterhalts- und im Umgangsrecht und im Gerichtsverfahren gegebenenfalls berücksichtigt werden, wie die Betreuung vorher ausgestaltet war. Und für eine wirklich partnerschaftliche Betreuung müsste der Gesetzgeber vor der Trennung ansetzen und eben zum Beispiel Fehlanreize wie das Ehegattensplitting beseitigen, das Elterngeld stärken und zum Beispiel Maßnahmen wie eine Familienstartzeit einführen. Na, nächste Folie. Ich gehe über zum Thema Kindesunterhalt. Hier hatte Frau Thiemann ja schon darauf hingewiesen, dass Alleinerziehende einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind. Der Kindesunterhalt ist häufig unzureichend. Nur 1/4 der Kinder erhält überhaupt den Mindestunterhalt oder sogar einen höheren Unterhaltsbetrag. In Fällen des erweiterten Umgangs von mehr als 30% entfällt auch der Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Dann haben wir hier im Wechselmodell das Problem, dass es keine klare Ausgabenverantwortung gibt, sodass eben jede kindbezogene Ausgabe potenziell zu Konflikten führt. Da gibt es auch ein Reformvorhaben des Justizministeriums, das sich im Wesentlichen darauf fokussiert, die Unterhaltsberechnung im asymmetrischen Wechselmodell, also bei einer Mitbetreuung von 30-50%, zu reformieren und da Entlastung für den mitbetreuenden Elternteil zu schaffen. Da wird eine Rechenmethode vorgegeben, nach der dann der Unterhalt gekürzt wird. So. Außerdem soll es Änderungen beim notwendigen Selbstbehalt geben und da soll insbesondere bei den Wohnkosten eine regionale Differenzierung erfolgen. Die nächste Folie, bitte. So, auch hier halten wir eben diesen Weg, auf dem die Entlastung erzielt werden soll, für falsch, weil im asymmetrischen Wechselmodell wie auch im echten Wechselmodell insgesamt keine geringeren, sondern eben höhere Kosten entstehen, sodass man den Bedarf des Kindes nicht pauschal kürzen kann. Außerdem finden wir eben, dass auch im Unterhaltsrecht berücksichtigt werden soll, wie die Care- und Erwerbsarbeit vor der Trennung aufgeteilt war. Das heißt also, wenn die Mutter nicht leistungsfähig ist, weil sie eben aufgrund der gemeinsamen Lebensplanung nur ein sehr geringes Einkommen erzielt, dann darf der Kindesunterhalt auch per umfangreicher Mitbetreuung nicht reduziert werden, weil sonst ein Mangel beim Kind entsteht. Die Entlastung im asymmetrischen Wechselmodell sollte nach unserer Auffassung wie bisher über eine Herabstufung in der Düsseldorfer Tabelle erfolgen. Für eine stärkere Entlastung könnte man eben auch um 2 Stufen herabstufen. Dass die Herabstufung teils nicht ausreichend spürbar ist, liegt daran, dass die Tabellenbeträge bei höheren Einkünften nur unzureichend steigen. Auch hier wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber die gesamte Düsseldorfer Tabelle in eine Verordnung überführt und einen stärkeren Anstieg der Tabellenbeträge vorsieht. Die Selbstbehalte sollten alle im Verordnungswege geregelt werden und nicht nur der notwendige Selbstbehalt. Und die Wohnkosten dürfen vor allem nicht über den notwendigen Selbstbehalt einseitig nur auf Seiten des Unterhaltspflichtigen berücksichtigt werden. Die nächste Folie bitte. Genau, jetzt abschließend noch zum Thema häusliche Gewalt. Da kam ja auch schon viel von meinen Vorrednerinnen. Die wird bislang eben kaum berücksichtigt in Sorge- und Umgangsverfahren. Dem Umgangsrecht wird häufig Vorrang vor dem Gewaltschutz eingeräumt und man beobachtet häufig, dass die Verfahrensbeteiligten nicht hinreichend geschult sind. Hier gibt es auch Reformpläne, die eben eine Risikoanalyse vorsehen im Gerichtsverfahren künftig. Das gemeinsame Sorgerecht soll ausgeschlossen sein, wenn es Partnerschaftsgewalt gab, und der Umgang soll künftig beschränkt oder ausgeschlossen werden können, wenn eine Gefährdung des gewaltbetroffenen Elternteils besteht. Das ist aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Die nächste Folie bitte. Genau. Auch im Bereich des Umgangsrechts muss aber eben noch stärker berücksichtigt werden, was die Auswirkungen von Gewalt sind. Das betrifft insbesondere die gesetzliche Regelvermutung, die eben modifiziert werden muss, weil gerade dann nicht von einer Kindeswohldienlichkeit des Umgangs ausgegangen werden kann. Außerdem die Wohlverhaltenspflicht, die eben auch angepasst werden sollte. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Ja, jetzt besteht die Gelegenheit, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Dabei soll der Ablauf so sein, dass 2 Frage- und Antwortrunden stattfinden. In der ersten Runde hat jede Fraktion 4 Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten, also zusammendenken. In der zweiten Runde hat jede Fraktion 3 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Die beiden Gruppen steht die Hälfte der Zeit zur Verfügung, also 2 Minuten und dann eben 1,5 in der zweiten Runde. Insgesamt 45 Minuten in etwa. Dann beginnen wir mit der ersten Frage- und Antwortrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion. Kollegin Jasmina Hostert beginnt damit. Bitte sehr.
Vielen Dank. Erstmal ein großes Dankeschön, dass Sie da sind und dass Sie sich für die Belange der Alleinerziehenden einsetzen und ihnen eine Stimme geben. Häusliche Gewalt, das ist jetzt der letzte Punkt, den Sie auch reingebracht haben. Hier würde ich aufgreifen. In Ihren Thesen schreiben Sie ja, dass die befragten Mütter empfinden wenig Schutz bei häuslicher Gewalt. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit bei der, Sie kennen ja sicherlich auch das Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz für eine Reform des Kindschaftsrechts. Da wollen wir ja auch, dass das Thema stärker berücksichtigt wird. Können Sie hier noch ein bisschen konkreter auf die Punkte eingehen, die Ihnen da sehr wichtig sind, die unbedingt da rein sollen, beziehungsweise welche sind noch nicht in den Eckpunktenpapier drinnen? Und das andere, Sie haben auch gerade die Kosten der Verfahren angesprochen. Haben Sie eine Zahl, wie viele Frauen also oder Alleinerziehende, aber es sind ja überwiegend Frauen, auch aufgeben, weil eben diese Verfahrenskosten so immens sind? Ich kenne auch einige Fälle, wo einfach diese Verfahrenskosten so hoch sind, dass einige Frauen auch gesagt haben, ich gebe jetzt auf, ich kann mir das einfach auch nicht leisten.
Frau Kleiner möchte antworten. Ja, bitte.
Ja, genau. Also zu Ihrer Frage nach dem Reformprojekt, das, wie gesagt, halten wir grundsätzlich für gut. Wir finden nur, dass eben auf den Umgang noch stärker der Fokus gelegt werden sollte, weil sich es bisher eben sehr auf das Sorgerecht konzentriert. Das ist eben einmal die Regelvermutung, die angepasst werden muss, dann die Wohlverhaltensklausel. Dann ist eben ein wichtiger Punkt, dass die Schulung von Verfahrensbeteiligten dann noch vorangetrieben wird, also dass es zum Beispiel für Richter auch Fortbildungen gibt zum Thema häusliche Gewalt, dass sie sensibilisiert werden, genau wie Verfahrensbeistände auch. Hier könnte man eben auch die Beteiligung am Verfahren noch stärken oder das Kind auch stärker mit einbeziehen und eben gucken, was macht das mit diesem Kind, was es da vielleicht erlebt hat. Bisher ist es ja so, dass die Kinder nur sehr kurz angehört werden, häufig im Verfahren. So, also dass man das Verfahrensrecht da noch mal in den Blick nimmt. Zu Ihrer Frage nach den Kosten, da kann ich Ihnen jetzt also keine empirischen Zahlen liefern. Es ist aber so, dass wir in der Praxis, also in der Anwaltschaft zumindest schon häufig sehen, dass es eine Erwägung ist für alleinerziehende Mütter, gerade wenn vielleicht auch kein oder nur wenig Unterhalt gezahlt wird, dass sie sich schon überlegen, kann ich diesen Gerichtskostenvorschuss leisten? Ist es mir das wert, dieses Risiko auf mich zu nehmen, dann eben diesen Konflikt auch noch mal ein, zwei Jahre mit mir rumzutragen? Die Verfahren dauern ja auch häufig sehr lange. Also dass da schon eine Tendenz da ist, dass alleinerziehende Mütter, gerade wenn sie noch viele andere Baustellen haben, da auch schnell aufgeben, wenn es eben darum geht, den Rechtsweg auszuschöpfen. So, vielleicht gebe ich weiter, dass Sie noch ein bisschen Zeit auch.
Ja, genau. Danke. Was wir auch wichtig fänden, bisher ist ja auch Gewalt noch gar nicht definiert worden. Also wir sprechen da meistens eben, oder das Verständnis ist meistens von physischer Gewalt. Aber nach der Istanbul-Konvention ist der Begriff ja sehr viel weiter anwendbar. Da sprechen wir auch von ökonomischer Gewalt, also dass Frauen in Abhängigkeit, meistens Frauen in Abhängigkeit gebracht werden. Wir sprechen von psychischer Gewalt. Und das sind Erweiterungen, die, wenn wir finden es erstmal sehr gut, dass das Thema Gewalt da überhaupt jetzt vorkommt und dass es auch einen besseren Gewaltschutz geben soll. Aber der Gewaltbegriff muss einfach auch nochmal definiert werden, damit man da auch genau schauen kann.
Vielleicht ganz ganz kurz an der Stelle. Also physische, sexualisierte und ökonomische Gewalt gehört eben zum Gewaltbegriff auch noch mit dazu. Und wo wir jetzt herkommen, ich glaube, das ist noch mal wichtig, das in den Interviews auch deutlich geworden, den Frauen wird gesagt, lassen Sie mal das Thema Partnerschaftsgewalt raus, das macht sie nur unglaubwürdig. Also das ist das, wo wir herkommen. Dankeschön.
Mir ist eben noch ein Punkt eingefallen, auf den man aus unserer Sicht auch noch mal achten müsste in dieser Reform. Das betrifft nicht direkt den sozusagen Abschnitt zur Gewalt, sondern die sonstigen Reformen des Kindschaftsrechts, wo die Möglichkeit vorgesehen werden soll, vollstreckbare Umgangsvereinbarungen zu treffen. Hier sehen wir ein großes Risiko, dass gerade in solchen Fällen häuslicher Gewalt oder wenn wir ein Machtgefälle haben, auch eben Missbrauchsrisiken entstehen.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion der CDU/CSU, Frau Wiesmann. Bitte sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch sehr dafür, dass Sie da sind, dass Sie Ihre Erkenntnisse hier und diese Diskussion mit uns führen, Erkenntnisse zur Verfügung gestellt haben. Ich würde sehr gerne zwei Fragen stellen. Einmal auch anknüpfend an das, was jetzt schon gesagt worden ist, noch mal vertiefend. Nach meinem Kenntnisstand gibt es Anhörungspflichten für Kinder jeden Alters in familiengerichtlichen Verfahren heute. Und es gibt auch seit 2021 eine Fortbildungspflicht für Richter, Familienrichter. Also es war nämlich tatsächlich ein Anliegen der früheren Regierung, der Großen Koalition damals. Ich war damit auch ein bisschen befasst. Auch in der Kinderkommission haben wir eine Stellungnahme erarbeitet, die solche Dinge vorgeschlagen hat, noch darüber hinausgehend. Aber ein bisschen was ist immer auch gemacht worden. Und ich würde deshalb gerne wissen, auch nochmal anknüpfen an das, was Sie eben schon gesagt haben, was muss jetzt in diesen beiden Fragen besser oder anders geregelt werden und was muss einfach nur besser oder anders oder überhaupt umgesetzt werden, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen nach den Dingen schauen, die wir als Gesetzgeber machen können oder wo wir Appelle oder andere Dinge, vielleicht auch Geld, keine Ahnung, an die richten, die das dann verwirklichen sollen. Erste Frage und das, die zweite Frage zum Wechselmodell. Ich bin sehr stark der Meinung, dass es richtig ist, sozusagen davon Abstand zu nehmen, das als Regelmodell zu empfehlen. Aber was wäre dann sozusagen Ihr Vorschlag? Wie läuft es da nicht darauf hinaus, dass man einfach eine möglichst gute Einzelfallbetrachtung machen muss, weil jeder Fall anders ist? Würden Sie mir da zustimmen?
Danke sehr. Wer möchte beginnen? Frau Kleiner?
Na, dann fange ich noch mal an. Also zu Ihrer ersten Frage. Da haben Sie zu Recht auf die Reform hingewiesen. Da ist es aus unserer Sicht schon so, dass es eben Probleme in der Praxis gibt, was die Umsetzung angeht. Die Anhörungen, die werden oft nur sehr kurz durchgeführt. Die Eltern werden manchmal auch nur telefonisch kontaktiert. Wir beobachten, dass die Jugendämter überlastet sind, dass sie nicht die Kapazitäten haben, jeden Fall im Detail zu betreuen. Und eben gerade, wenn der nicht auf den ersten Blick nach großen Problemen aussieht, dann läuft das eher so durch. Bei den Verfahrensbeiständen ist die Qualität einfach auch sehr unterschiedlich. Also die Frage, wie viel Zeit investieren die, wie intensiv befragen die dort. Da ist aus unserer Sicht auch ein Problem, dass es einfach keine festgelegten Qualifikationen, keine Liste von Verfahrensbeiständen gibt, die irgendwie zentral gepflegt wird. Auch das ist wahrscheinlich eine Geldfrage am Ende des Tages. Das Gleiche bei der Richterfortbildung, da fehlt es wohl in der Praxis auch einfach an Angeboten, dass quasi selbst die Richter, die sich gerne fortbilden möchten, da kein ausreichendes Angebot finden. Zu Ihrer zweiten Frage, da würde ich sagen, ja, will ich Ihnen zustimmen, dass das Wichtigste ist, eben sich jeden Einzelfall genau anzuschauen und eben gerade auch mit Blick auf die Frage, was war eigentlich vor der Trennung und ist es damit vereinbar, was wir jetzt hier nach der Trennung machen wollen.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass den Betroffenen noch mal deutlich gemacht werden muss, dass es eine Stärke im deutschen Familienrecht ist, dass hier sozusagen wirklich auch jeder Einzelfall gewürdigt werden kann. Das wirkt aber bei den Betroffenen, so war das in den Interviews noch mal deutlich, als Willkür, Bauchgefühl, Entscheidung oder so. Und ich glaube, da braucht es im Nachgang auch für den Rechtsfrieden auch noch mal eine Beratung, eine nachgehende Beratung, um das Menschen zu erläutern, was hier entschieden wurde und warum das so entschieden wurde, um eine Transparenz herzustellen. Und wir finden insgesamt, weil es auch so eine emotionalisierte Angelegenheit ist, es geht hier ja nicht um Steuerrecht sozusagen, sondern es geht um die wichtigsten Beziehungen im Leben, dass hier noch mal eine stärkere Überlegung in Richtung multiprofessionelles Beratungsangebot wichtig wäre, neben juristischer Beratung eben auch eine sozialpädagogische Beratung. Die KESB zum Beispiel in der Schweiz machen das. Also hier wäre vielleicht auch noch mal eine Überlegung, das anders aufzugleisen.
Danke sehr. Wir noch ein Satz, Satz noch.
Genau, ich wollte noch mal was zu Ihrer Nachfrage zum Wechselmodell sagen. Das Wechselmodell hört sich ja erstmal sehr nach Gleichheit und fair an. Und das kann es ja auch so sein, wenn auch schon vorher, also wir plädieren ja dafür, dass man wirklich nicht nur die Trennungssituation sich anschaut, sondern was ist eigentlich auch schon vorher passiert? Wie ist die Sorgearbeit, ist sie geteilt worden? Wie war man da engagiert? Und dann, wenn das sozusagen, wenn man in dem Sinne eine gute Familienarbeit auch geleistet hat, dann ist auch ein Wechselmodell vielleicht das richtige Modell. Aber wenn wir da Gewalt, bei Gewalt geht das überhaupt nicht. Bei ganz großen Konflikten ist es sehr schwierig auch, wo vielleicht Gewalt keine Rolle gespielt haben, das dann durchzusetzen. Das geht dann auch auf die Kinder. Wir haben das Problem, dass Wechselmodell ja auch bedeutet, überall, also in beiden Wohnungen muss ein Kinderzimmer sein. Ne? Also die Anschaffung, das ist ja auch eine finanzielle große Belastung. Kann man das? Kann der eine das vielleicht? Und die andere, sage ich jetzt an der Stelle, kann es vielleicht nicht. Okay. Also das sind alles Sachen, wo man schauen muss, passt denn da das Wechselmodell oder besser noch, welches Modell passt am besten? Und das sehen wir, ich hatte das jetzt so herausgehört, dass Sie auch eher für eine individuelle Betrachtung sind und eben zusammen eben schauen, was ist da das Modell, was für vor allen Dingen das Kind am besten passt.
Okay, gut, danke sehr. Gut, wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Krumm-Wiedesteiner, bitte.
Ja, vielen Dank auch erstmal, dass Sie da sind. Ich würde jetzt einfach die Antwort, die Sie gerade gegeben haben, auch zu meiner Frage hinzuziehen. Dann haben wir wieder ein paar Minuten gewonnen, weil meine Frage würde sich auch noch mal an das Wechselmodell richten. Also wir haben ja erstmal dieses Eckpunktepapier vom BMJ vorliegen. Wir finden es als Grüne Bundestagsfraktion gut, dass darin das Thema Gewalt besser definiert wird und der Schutz von Frauen gestärkt wird darin und dass eben auch die Kinderrechte darin gestärkt werden. Aber wenn wir über das Wechselmodell sprechen, würde ich auch gerne noch mal aus der Sicht von Frau Kleiner wissen, ist denn das Eckpunktepapier, so wie es da jetzt formuliert ist, der richtige Weg, um eben das Wechselmodell nicht doch als Modell dann eben anzuführen? Oder sollten wir da anders formulieren eventuell? Worauf müssen wir achten?
Danke sehr. Frau Kleiner.
Ja, das ist eben genau unsere Befürchtung. Das Wechselmodell wird ja nicht ausdrücklich als vorrangig bezeichnet im Eckpunktepapier, aber es wird eben festgehalten, dass es erstens gerichtlich angeordnet werden können soll. Das kann es ja jetzt auch schon, aber es steht eben so nicht im Gesetz. Und es soll in der Trennungsberatung irgendwie berücksichtigt werden oder wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig berücksichtigt werden. Und da haben wir eben ganz große Sorge davor, dass das dazu führt, dass es eben doch durch die Hintertür irgendwie als favorisiertes Umgangsmodell verstanden und eben auch beworben wird in der Beratung, ohne dass zugleich ein Verständnis dafür geschaffen wird, was bedeutet das eigentlich für uns? Erstens, was bedeutet es vielleicht für die Kinder, die zuvor vor allem von der Mutter betreut wurden? Was bedeutet es finanziell, weil der Kindesunterhalt einfach wesentlich geringer ist, beziehungsweise nur ein Ausgleichsbetrag zu zahlen ist? Und was bedeutet es an Abstimmung, wenn wir vielleicht hier noch einen großen Konflikt auch zwischen uns haben und leiden am Ende des Tages die Kinder nicht vielleicht viel mehr unter diesem Modell, als sie davon profitieren? Bitte noch mal hier.
Ich kann das gerne noch mal ergänzen. Wir alle wollen eine gleichberechtigte, eine geschlechtergerechte Gesellschaft sein. Und das wollen auch, das zeigen alle Untersuchungen, auch junge Frauen, junge Männer. Da schwächelt es im Moment bei den Umfragen so ein bisschen, aber im Prinzip ja, die Mehrheit möchte das gerne. Und der Punkt ist, dann treffen sie aber auf Strukturen, die ein traditionelles Familienleben aufgleisen ab der Geburt. Dann haben wir Ehegattensplitting, dann haben wir Minijobregeln, dann haben wir all dieses, was eine traditionelle Arbeitsteilung unterstützt. Und jetzt zäumen wir doch das Pferd nicht, also mein Appell jetzt, ich komme aus meiner Rolle als Wissenschaftlerin jetzt ein bisschen raus, jetzt zäumen wir das Pferd doch nicht von hinten auf und sagen, am Ende, wenn die Trennung ist, fangen wir jetzt mit Gleichberechtigung an. Das muss sozusagen vorne anfangen. Ja.
Danke. Ist noch etwas Zeit, noch eine Frage?
Also nur noch mal vielleicht noch eine kurze Rückfrage. Also bezogen jetzt auf das Eckpunktepapier, auf den Referenten, auf den Gesetzesentwurf. Sie würden jetzt empfehlen, das besser zu streichen und so zu lassen, wie es vorher war, weil es mehr Spielraum lässt. Das ist eine Suggestivfrage, aber ich habe es verstanden.
Genau, wir würden empfehlen, das zu streichen oder eben so umzuformulieren, dass in der Beratung alle Umgangsmodelle besprochen und irgendwie am Einzelfall ermittelt werden muss, welches auf diese Familie nach den Gegebenheiten vor der Trennung am besten passt. So in die Richtung.
Okay, vielen Dank dafür. Ich glaube, damit haben Sie eine wichtige Forschungslücke an der Stelle auch geschlossen. Also was wir vorhin so von Hörensagen eben mitbekommen haben, haben Sie mit Forschung da jetzt an der Stelle auch geschlossen. Gibt es noch einen konkreten Ansatz, wie wir den Gewaltbegriff besser in den Gesetzesentwurf reinbekommen?
Also ich würde sagen, da kann man auf die Istanbul-Konvention verweisen. Und der unterliegt ja auch der Untersuchung, die jetzt als zweite Prävalenzstudie in Deutschland nach 20 Jahren wieder aufgegleist wird. Also wo eben diese vier Dimensionen von Gewalt, physische, psychische, ökonomische und sexualisierte Gewalt benannt wird. Wobei die psychische Gewalt diejenige ist, die am tiefsten sozusagen verletzend ist und die am wenigsten sichtbar ist und die am schwierigsten ist zu benennen.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion der AfD. Abgeordnete Reichert, bitte.
Ja, zunächst vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe zwei Fragen. Die erste geht mehr so in den juristischen Bereich, und zwar dahingehend, also dass sich aus der Situation allein zu erziehen ein gewisser Beratungsbedarf oder ein besonderer Beratungsbedarf ergibt, liegt sicherlich auf der Hand. Das Ganze hat sicherlich im rechtlichen Bereich auch noch das Problem, dass guter Rechtsrat meistens auch etwas kostet oder auch etwas mehr kostet. Und da wäre meine Frage, sehen Sie hier Handlungsbedarf in Form einer Unterstützung zum Beispiel? Oder, und wenn ja, wie könnte eine solche Unterstützung aussehen? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage, in dem Projektbericht, da tauchen so Begriffe auf, also Sie erkennen da maskulinistische Argumentationsfiguren, Antifeminismus und väterrechtliche Bewegungen, denen es gelungen sei, über die sozialen Medien sich Gehör zu verschaffen. Und diese würden fragwürdige Konzepte und in Fachdiskurse und Rechtspraxen einbringen. Da ist meine Frage, auf was konkret bezieht sich das? Also welche fragwürdigen Rechtspraxen und Ähnliches werden da eingebracht? Danke.
Danke sehr. Es waren jetzt zwei Fragen. Wer möchte beginnen?
Ja, dann gehe ich kurz auf die erste Frage ein. Also ja, es ist sicherlich so, dass Rechtsrat teuer ist. Wir haben gerade in Sorge- und Umgangsverfahren das Problem, dass die Gegenstandswerte einerseits so gering sind, dass Sie als Anwalt das eigentlich nicht vernünftig mit hohem Zeitaufwand bearbeiten können, was dazu führt, dass die Verfahren vielleicht auch oft schlampig geführt werden. Weiß ich nicht, dass andererseits die Kosten aber eben für Alleinerziehende trotzdem oft so hoch sind, dass sie die nicht bezahlen können. Wir haben hier ja Modelle wie Verfahrenskostenhilfe oder auch den Verfahrenskostenvorschuss, der aber ja wiederum gegen den anderen geltend gemacht werden muss. Insofern halte ich es durchaus für eine gute Option, auch was die Studie ergeben hat, eben, dass hier ein multiprofessioneller Beratungsbedarf besteht, dass man vielleicht auch Geld in die Hand nehmen sollte, um eben so außeranwaltliche Beratungsangebote zu stärken und erstmal auch Ansprechpartner zu schaffen. Das Gleiche ist eben auch zum Beispiel diese psychologische Betreuung. Wir erleben auch oft, dass Mandanten einen hohen Beratungsbedarf haben, was die emotionale Situation oder Gewalterlebnisse angeht, die wir als Anwälte nicht leisten können, wo scheinbar Beratungsangebote aber fehlen außerhalb der Anwaltschaft.
Ich würde zur zweiten Frage vielleicht was sagen. Es geht hier ganz konkret um das Parental Alienation Syndrom, das von dem Psychologen Richard Gardner 92 erfunden wurde, muss man sagen, als eine durch einen Elternteil herbeigeführte Ablehnung des Kindes gegenüber dem anderen Elternteil als sogenanntes Störungsbild. Es ist von der kritischen Männerforschung insbesondere in Deutschland sehr gut untersucht worden, wie das sozusagen ab Ende der 90er Jahre Anklang gefunden hat, auch durch das Anbieten kostengünstiger sogenannter Fortbildungen bei Familiengerichten, Anwaltschaften und so weiter. Jetzt aus dem Bereich Kinderschutz ist von Fegert und anderen das untersucht worden, dass es eben keine wissenschaftliche Evidenz hat, dieses Modell, dass es mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten daherkommt, auch sowas wie Bindungsintoleranz. Ja. Und hier ist es eben wichtig, dass Stakeholder wirklich wissenschaftsbasiert informiert werden und dass sie sozusagen auch Zusammenhänge kennen. Ich meine, selbst der Deutsche Bundestag hat ja dem Forum Soziale Inklusion angefangen, Mittel zuzusprechen, ja, auch der Bayerische Landtag an der Stelle und dann erst im Nachhinein erfahren, um wen es sich hier eigentlich handelt. Da muss man sehr genau informiert sein. Da gibt es aber auch Leute, die dazu forschen und das kann man dann entsprechend einspeisen. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil habe ich ja schon zitiert von November 23.
Danke sehr. Es folgt die Gruppe Die Linke. Oh nein, es folgt die Gruppe der, nicht die Gruppe, die Fraktion der FDP, der Kollegin Tippelt. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Professor Thiessen, Frau Thiemann, Frau Kleiner. Auch von meiner Seite vielen Dank für den Bericht, der letztendlich vieles in Worte fasst, worüber wir in den letzten Jahren ja auch schon diskutiert haben. Gut finde ich, dass der Bericht zur Beratung von Frauen, Männern und Kindern immer wieder gesondert dargestellt wird. Das ist wichtig, weil eben die Themen Unterhalt, Betreuung, Scheidung, Kindeswohl etc. natürlich auch von Männern und Frauen oft sehr unterschiedlich erfahren werden können. Wichtig erscheint mir, und auch das verdeutlicht der Bericht, nicht alles muss so bleiben, wie es jetzt ist. Wir dürfen sowohl Eltern als auch Kindern das Leben nicht unnötig schwer machen. Deswegen hat die anstehende Modernisierung des Familienrechts auch zwei Ziele. Zum einen dem Kindeswohl Rechnung zu tragen und zum anderen das Familienrecht so zu gestalten, dass es für alle Familienformen die passenden Regeln bietet. Das ist uns ganz wichtig. Zu den Fragen. Die erste würde ich an Frau Thiemann stellen. Stichwort Unterstützungsangebote. Sie erwähnen, dass Familien mit nur einem Elternteil sich bessere Informationen über Unterstützungsangebote wünschen, also mehr Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, feste Ansprechpartner, weniger Bürokratie. Es herrsche häufig Intransparenz und die notwendige Unterstützung komme bei Familien nicht an. Können Sie diese Herausforderungen, Wunsch nach mehr Unterstützung, noch mal eingehend besser beschreiben? Können Sie Unterstützungsangebote von Kommunen, Ländern, Städten nennen und herausstellen, was einige besonders gut machen, also Best-Practice-Beispiele nennen? Welche Lösungen sind einfach umzusetzen und wären besonders kosteneffizient? Die zweite Frage an Frau Professor Thiessen, Wechselwirkung von Betreuungsmodellen und Unterhaltungszahlung. Sie thematisieren häufiger die Wechselwirkung von Betreuungsmodellen und Unterhaltungszahlungen. Sie schildern Fälle, Seite 43, in denen das Wechselmodell richterlich angeordnet wird, jedoch die Unterhaltszahlungen unterbleiben. Wie repräsentativ Tief ist denn so ein Beispiel, wie gut funktioniert ein angeordnetes Wechselmodell allgemein? Sie thematisieren auch das Nächtezählen. Nächtezählen meint ja, dass Übernachtungen auf die Betreuungszeit angerechnet werden. Das führt dazu, dass durch mehr Übernachtung sich der Betreuungsanteil bei einem Elternteil erhöht, auch wenn ein Kind eventuell gleich viel Zeit über Tag bei beiden Eltern verbringt. Wie wird dieser Umstand von den Eltern empfunden? Ist es ein häufiger Streitpunkt? Können Sie mehr zu den Eltern sagen, die dieses Modell praktizieren?
Puh, zwei Fragen, fünf Unterfragen jeweils. Okay, wir probieren es. Bitte sehr.
Ja, also die Beratungsangebote sind wirklich sehr wichtig. Und wir haben gerade von Prognos, dem Institut, eine Untersuchung dazu gehabt. Die bezieht sich, glaube ich, auf NRW. Was brauchen Alleinerziehende an Beratung? Und das Interessante war, da kam raus, Rechtsberatung, Rechtsberatung. Und dann wurde das abgeglichen mit dem, was angeboten wird. Und da ist eben fast nie Rechtsberatung, weil die muss ja auch von Qualifizierten, eben von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auch durchgeführt werden. Das ist so eine Sache, aber das kostet eben Geld. Also wir können dieses Angebot auch nur machen dadurch, dass die CMS-Stiftung uns unterstützt. Und wir gehen wirklich davon aus, und das hat es ja auch gezeigt, dass eine Rechtsberatung, die frühzeitig gemacht wird, viele Konflikte schon in der Anfangsstufe dann eben auch besser einhegen kann. Das Zweite ist, Sie haben nach guten Beispielen gefragt. In NRW kann ich dazu sagen, gibt es von dem Verband der Alleinerziehenden eine Fachberatung. Die berät wiederum alle Beratungsstellen. Und das machen die zum Beispiel, indem sie so Online-Angebote machen, einmal im Monat eine Stunde zu einem Fachthema. Wir halten das für eine sehr gute Methode. Und uns ist ja zum Beispiel auch die Situation von migrantischen Alleinerziehenden ein besonderes Anliegen, was in fast keinen Beratungsstellen gut auch bedient werden kann. Und zum Beispiel diese Fachstelle hat jetzt auch auf Anregung von uns jetzt eine kleine Fortbildung gemacht für eben viele, das oft teilnehmen da 100 Beratungsstellen teil, die dann sich fortbilden lassen zu spezifischen Themen, die für Alleinerziehende wichtig sind.
Ich mache es ganz kurz. Wir haben keine repräsentative Studie machen können. Es ist eine explorative Studie, die sozusagen in die Blackbox schaut. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Herzlichen Dank auch an der Stelle schon für die Forschungsmittel, die wir dazu brauchen. Das Deutsche Jugendinstitut hat ja jetzt zum Wechselmodell auch noch mal Studien gemacht. Aber ich meine auch da nicht wirklich großartig spezifisch noch mal nachfragen können, sondern nur die AIDA-Daten noch mal korreliert. Also da bräuchten wir wirklich noch mal Forschungsbedarf.
Danke sehr. Dann kommen wir jetzt zur Gruppe Die Linke, Frau Akpult.
Bitte sehr. Ja, vielen Dank, dass Sie auch unserer Einladung gefolgt sind und heute hier sind und mit uns gemeinsam diesen Austausch durchführen. Wir sehen da großen Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen, die hier ja auch angesprochen worden sind. Ich habe zwei Fragen. Wie kann sichergestellt werden, dass väterrechtliche Narrative im Sinne des Bundesverfassungsgerichtsurteils von 2023 nicht weiter Verwendung bei Jugendämtern und als Plädierformel bei Gerichten Anwendung finden? Die zweite Frage, welchen Forschungsbedarf sehen Sie bei betroffenen Familien mit Migrationsgeschichte und wurden Ihnen Erfahrungen über die Arbeit von Verfahrensbeiständen in den Gesprächen mitgeteilt? Wenn ja, können Sie daraus Thesen ableiten?
Okay. Bitte sehr. Ich fange mal an. Frau Akpult, vielen Dank nochmal auch für die Einladung, hier unsere Arbeit vorstellen zu können. Die Jugendämter und auch sicher die Anwaltschaft ist überlastet. Und bis Informationen sozusagen da durchdringen, ist es, glaube ich, kompliziert. Ich denke, dass die Landesjugendämter hier dann nochmal vielleicht auch Informationen direkt gezielt verteilen könnten an der Stelle. Die würde ich da erstmal in Verantwortung sehen. Und ich denke, es muss da an der Stelle auch nochmal nachgeschult werden, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen, aber auch rechtlichen Neubewertung der Situation und Klärung. Und andererseits der zweite Teil der Frage.
Die Dir-Formel bei Gerichten.
Genau, also dass das eben, dass es hier einen hohen Nachschulungsbedarf und Informationsbedarf sozusagen noch mal gibt über diese wissenschaftlichen und rechtlichen Erklärungen.
Ja, also ich denke, dass das als Plädierformel verwendet wird. Dagegen kann man nicht viel tun, weil natürlich der Anwalt letztlich ein Interessenvertreter seines Mandanten ist. Ne? Also bis sie das da wegbekommen, dauert. Aber wichtig ist natürlich, dass die übrigen Verfahrensbeteiligten sensibilisiert sind, dass die Verfahrensbeistände, die Jugendämter, die Richter das im Blick haben, dass man das eben nicht so übernehmen kann oder unterstellen, sondern dass man da kritisch draufschaut und eben erkennt, okay, wo kommt das her und ist das überhaupt ein wissenschaftliches Konzept oder muss ich das vielleicht mal hinterfragen an dieser Stelle?
Jetzt ist mir wieder eingefallen, Familie mit Migrationsgeschichte, da haben wir in den empirischen Rückläufen gehört von Vätern, wo es um Gewaltvorwürfe ging, die wurden dann sofort sozusagen geglaubt, ja, und für richtig eingeschätzt im Verfahren, wenn es um Väter mit Migrationsgeschichte ging. Also da muss man noch mal genauer hingucken, wie es darum besteht. Und insgesamt würde ich sagen, es geht weniger um Migrationsgeschichte, sondern eher um Milieu und Einkommen. Und da sind Familien mit Migrationsgeschichte eher im unteren Einkommenslevel und haben eigentlich dieselben Probleme wie einheimische Familien mit geringem Einkommen und einer hohen Arbeitsbelastung. Die Frage, wo hole ich mir die Informationen? Wie teuer ist das? Also ich denke, da müssen wir noch mal auch mehr Beratungen zugänglich machen.
Okay, danke sehr. Gut, dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. Ich weise darauf hin auf 3 Minuten, aber wirklich insgesamt Frage und Antworten. Es beginnt die SPD-Fraktion. Noch mal Kollegin Hostert, oder?
Dankeschön.
3 Minuten.
Ich wollte noch mal daraufhin zurückkommen, dass wir sagen, das Kindeswohl muss ja im Mittelpunkt stehen und nicht die Interessen der Eltern. Und oft sind es ja dann doch die Interessen der Eltern. Das stelle ich auch fest bei der Thematik mit dem Wechselmodell. In der Theorie hört sich das toll an. Man teilt sich alles. In der Praxis haut das gar nicht hin. Ich befürworte auch dieses Wechselmodell überhaupt nicht als Leitmotiv. Es funktioniert nicht. Und die meisten sind eben nicht in dem Wechselmodell. Und man muss sich schon anschauen, wie war es denn vor der Trennung? Und nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und jetzt bewerte ich alles neu und schaue mir gar nicht zum Beispiel die 10 Jahre, die in der Ehe waren, wie die gelaufen sind. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Gutachten. Die fallen auch total qualitativ unterschiedlich aus. Auch hier versucht man oft irgendwie so einen Balanceakt hinzubekommen. Und viele Dinge werden in Gutachten auch oft nicht reingeschrieben oder formuliert, weil man doch irgendwie versucht, beide Elternteile zu bedienen, obwohl manche Sachen ganz klar sind. Und oft wird das ja auch gerade den Alleinerziehenden, also den Müttern auch negativ ausgelegt. Wie ist da Ihr Erfahrungswert?
Bitte sehr.
Also was wir rausgearbeitet haben, ist, dass tatsächlich das manchmal in den Hintergrund rückt, dass es um das Kindeswohl geht in diesem ganzen Verfahren. Die allermeisten Eltern kriegen das wunderbar hin und regeln das einvernehmlich. Aber da, wo es nicht klappt, und es ist häufig auch gepaart in den Situationen, wo es um Partnerschaftsgewalt geht, da wird es dann auch hochstrittig genannt. Passt dann nicht so ganz, wenn es um Partnerschaftsgewalt geht. Und da ist eben das Wissen bei den Fachkräften noch nicht wirklich da, dass das Miterleben häuslicher Gewalt auch eine Kindeswohlgefährdung darstellt, die berücksichtigt werden muss im Verfahren. Also da braucht es eben auch noch mal Nachschulung, auch bei den Richtern und Richterinnen, um das zur Kenntnis zu nehmen. Und dass der Blick sozusagen, Frau Thiemann hat es vorhin auch schon mal gesagt, auf die Bindungserfahrung geht der Kinder. Also dass diese bestehenden Bindungen gestärkt werden und nicht geschwächt werden.
Also wie Sie gesagt haben, das lässt sich tatsächlich oft beobachten in Verfahren, dass die Verfahrensbeistände natürlich, wenn die mit jedem Elternteil eine Dreiviertelstunde telefoniert haben, sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen und da eindeutig in die eine oder andere Richtung Position beziehen, dann ist es ja grundsätzlich auch so, dass das Familiengericht auf ein Einvernehmen hinwirken soll, was ja auch erstmal positiv ist, aber eben dann leider dazu führt, dass sie eigentlich gar nicht so richtig aufarbeiten, was sind die Themen, sondern man eben sehr schnell dahin kommt, okay, aber so einen Tag mehr oder zwei können wir doch jetzt noch machen, so, und dann denkt man halt ein und kommt zu einem Umgangsmodell, wo vielleicht gar nicht fundiert geprüft wurde, was ist eben das Beste für dieses Kind, sondern eher, wie kriege ich die Eltern jetzt irgendwie so zusammen, dass ich das Verfahren hier abschließen kann.
Okay, dann würde ich fortfahren mit der CDU-CSU-Fraktion. Frau Wiesmann, bitte nochmal.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auch einmal auch nachfragen zum Thema häusliche Gewalt. Ich bin auch so ein bisschen unter dem Eindruck, dass in den Dingen, im Vortrag und in den Unterlagen so ein bisschen der Eindruck entsteht, da ist tatsächlich auch vieles, was nicht genug beachtet wird. Und was kann denn jetzt jenseits der Empfehlungen in der Präsentation von Frau, Entschuldigung, Kleiner, genau, was kann denn konkret getan werden jetzt im Zuge dieses Gesetzgebungsprozesses, also in dieser Reform, sowohl gesetzlich als vielleicht auch auf der Verordnungsebene oder dann noch darunter liegend in den Handlungsleitlinien, was auch immer es da geben mag, oder andererseits eben durch Fortbildung, das wäre der zweite große Stelle, wie ich sehe, oder vielleicht gibt es noch einen weiteren, um sozusagen dieses Thema besser zu berücksichtigen, ist die erste Frage. Und die zweite Frage nochmal, auch Sie hatten ein bisschen gesprochen von dem, was an Beratungsangeboten ist und teilweise auch an Defiziten. Ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich in diesem Ausschuss ständig über neue Felder von immer mehr Beratung für immer schwierigere oder mehr Situationen in schwierigen Lebenslagen usw. sprechen, frage ich mich manchmal, wo nehmen wir die denn dann her? Und welche Bedeutung messen Sie vielleicht selber den Selbsthilfeangeboten, die natürlich auch durch Verbände, die finanziert werden müssen, ist mir klar kommen. Aber ist das nicht vielleicht auch wirklich die Säule, die man stärken muss, dass da einfach mehr geleistet werden muss für Notsituationen in dieser Gesellschaft, die es halt viel gibt?
So, bitte sehr, Frau Kleiner.
Genau, also zu Ihrer ersten Frage. Es ist eben einmal der Punkt, dass es im Gesetz natürlich verankert werden muss, um erstmal quasi von dort her sozusagen das Bewusstsein zu schaffen. Und dann ist es, wie Sie sagen, aus unserer Sicht tatsächlich ein Thema des Verfahrensrechts und des Fortbildungsangebots in der Praxis. Das heißt, man könnte sich nochmal anschauen, wie kann man die Jugendämter so ausstatten, dass die die Verfahren wirklich auch effektiv begleiten können, da Zeit investieren können. Wie kann man die Verfahrensbeistände so schulen, dass sie erstens die Themen erkennen und zweitens eben auch eine gewisse Qualitätssicherung etablieren in der Praxis? Und wie kann man das Fortbildungsangebot für Richterinnen so ausbauen und finanzieren eben auch, dass auch die dieses Thema auf dem Schirm haben und die Kapazitäten haben, da vertieft auch reinzugehen im Verfahren?
Wichtig ist, glaube ich, dass so ein Spurwechsel passiert, dass nicht mehr gesagt wird, jetzt bei Trennung, Scheidung und Umgang geht es um Kindeswohl, Kindesperspektive und die Eltern sind hier nur als Eltern benannt und nicht als PartnerInnen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Dann würde Partnerschaftsgewalt rausfallen. Also hier ein Spurwechsel zu sagen, Kinder sind immer mit Betroffene und damit auch Kindeswohl gefährdet bei häuslichen Gewaltvorfällen. Das wäre der eine Spurwechsel. Und der andere ist, dass wirklich verpflichtend auch Beratung für Familiengerichte, Nachschulung bei Jugendämtern zu Traumafolgen. Weil viele wissen nicht, wie in einer Befragung Menschen mit traumatischen Erfahrungen reagieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich mit der Professur Beratung und Geschlechterverhältnisse freue ich mich, dass Beratung wichtiger wird. Wir sollten, glaube ich, an der Stelle nicht sparen. Und alles, was sozusagen mit Recht und auch mit psychischen sehr einschneidenden Erlebnissen zu tun hat, das den Ehrenamtlichen überantworten. In dem Feld passiert aber schon ganz viel. Ja, das ist bei den frühen Hilfen und so weiter. Das heißt aber, dass ich auch Ausbildung brauche und eine Supervision natürlich, derer, die dann da Hilfe zur Selbsthilfe auch anbieten.
Danke sehr. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Krumwiede-Steiner.
Ja, vielen Dank nochmal. Sie haben das gerade als Spurwechsel bezeichnet, in der Hinsicht, was die Gewalterfahrung anbelangt. Wie kann man denn diesen Spurwechsel auch jetzt im Gesetzestext übertragen auf den Bereich, dass Kinder mehr angehört werden? Sie haben das ja gesagt, dass die Manuals eigentlich vorliegen und das ist eigentlich alles möglich. Aber wie kriegen wir das denn hin? Und vielleicht auch die Frage daran anknüpfen, wie kann man vielleicht auch Verfahrensbeistände stärken dadurch?
Frau Kleiner.
Ja, also genau, also der Regelungsort sozusagen wäre aus unserer Sicht eben das FAMFG, ne, wo man im Verfahrensrecht nochmal gucken muss, wie kann man diese Anhörungspflichten, die ja bestehen, so absichern, dass eben in der Praxis tatsächlich eine fundierte Anhörung stattfindet, sei es irgendwie, dass man mindestens zwei Anhörungen vorschreibt, dass man irgendwie einen, jemanden, der psychologisch geschult ist oder eben im Hinblick auf Gewalt geschult ist, damit einbeziehen muss, je nach Fallgestaltung, dass man eben für die Verfahrensbeistände eine Liste führt, bundesweit oder je nach OLG-Bezirk. Und eben dort auch überprüfen. Die müssen ja auch gewisse Qualifikationen haben. Das wird aber nach unserer Erfahrung häufig einfach nicht mehr geprüft, wenn die einmal als Verfahrensbeistände sozusagen da sind. Und eben, dass man diese Fortbildungspflicht vielleicht auch, ich weiß nicht, inwiefern man die gesetzlich absichern kann, eben für die Richter. Also das Problem ist hier, dass wir einfach in der Praxis sehen, das wird nicht umgesetzt. Und es sollte im FAMFG wahrscheinlich passieren, dass da irgendwie nochmal verstärkte Pflichten vorgesehen werden. Gleichzeitig müssen aber natürlich auch die Mittel bereitgestellt werden, damit die umgesetzt werden können, um dieses Defizit zu beheben.
Ja, also es gibt ja im europäischen Ausland gibt es eigentlich ganz gute Beispiele, wie Kinder stärker auch in familiären Streitigkeiten mit einbezogen werden können. Und Deutschland ist auch letztens, wenn ich mich richtig erinnere, auch gerade da kritisiert worden, dass wir da nicht weit genug sind. Also ich denke, dass da der Blick zum Beispiel nach Holland uns auch schon helfen könnte, dass wir mal schauen, wie die das umgesetzt haben. Da werden also die Rechte der Kinder und auch was die Kinder wollen, sehr viel mehr berücksichtigt in diesen Verfahren. Und ich denke, da ist wirklich in Deutschland auch noch Luft nach oben.
Kann man beenden. Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Herr Bollmann, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Frau Thiessen, ich bleibe mal beim Thema. Ich finde, das müssen wir noch mal ein bisschen vertieft betrachten. Sie haben in Ihrem Bericht geschrieben, dass die eigenständigen Interessen und die Partizipation von Kindern wenig Raum finden in den Verfahren. Also ich bin nicht so ganz der Ansicht. Das hängt natürlich immer an den agierenden Menschen, die das vorzunehmen haben. Wir haben ja die ganzen, ich sag mal, Parameter, die hier abzuspulen sind, schon genannt. Also wir haben den Anwalt des Kindes und wir haben also die Anhörung vor Gericht. Wir haben die Jugendämter, dass das überall defizitär sein kann. Das ist schon klar. Wir haben natürlich dann die Möglichkeit der Fortbildung, wobei wir auf der richterlichen Seite natürlich das Problem haben, dass da der Richter natürlich immer sagen kann, ja, das ist eine freiwillige Maßnahme. Wenn er das selbst für sich selbst nicht als notwendig erachtet, dann wird er dem sich schlecht beugen. Also mir scheint es nach wie vor, wir haben ja in mehreren Runden darüber gesprochen, ein bisschen an der Oberfläche zu bleiben. Wo liegen denn im Einzelnen die aus Ihrer Sicht festzustellenden Defizite? Frau Thiessen, Sie haben an die Supervision erinnert, der Menschen angesprochen wurden, noch gar nicht die Qualitäten der Sachverständigengutachten, die wir ja auch noch haben. Die Sachverständigen gehen übrigens in die Familien. Also da würde ich mir ein paar engere Hinweise erwünschen. Zum Zweiten vielleicht, was mir auch wichtig erscheint, das ist ja im Grunde, das Ganze entzündet sich am Kind. Wir haben das Kindeswohl betroffen, das Kind wird zum Zankapfel, um das Kind wird gekämpft, teilweise gegen das Kind gekämpft. Das sind Konflikte, die in der Partnerschaft liegen, auf Elternebene. Was mir hier überhaupt noch nicht angesprochen wurde, wie stehen Sie zu dem Thema Mediation? Nicht? Wir müssen zurück ad fontes zu den Quellen in die Partnerschaft rein. Und das gelingt am besten eigentlich in der Mediation, um dann diesen Konflikt gar nicht erst entstehen zu lassen. Vielen Dank.
Ja, ich fange von hinten an. Mediation ist, glaube ich, ein gutes Instrument, wenn ich Eltern habe, die einigermaßen sprechfähig sind. Bei häuslicher Gewalt haben sie das nicht mehr. Deshalb ist da Mediation nicht empfohlen. Und es geht genau um diese Situationen in Familien, die hier problematisch sind. Bei der Frage, wie Kinder besser zu berücksichtigen sind, liegen eigentlich ganz gute Ergebnisse vor. Heinz Kindler und andere haben hier jetzt auch in diesem neuen Handbuch noch mal Hinweise gegeben. Das war jetzt nicht Gegenstand unserer Untersuchung. Deshalb, wir haben ja auch Kinder jetzt nicht interviewt und können das deshalb jetzt präzise nicht weiter ausführen.
Weiteres, dann gehe ich weiter, oder wollten Sie noch, dann gehe ich weiter und komme zur FDP-Fraktion. Herr Kollege Tippelt, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal anmerken, dass ich den Bericht sehr interessant finde, weil er eben die Sichtweise der Familien weiterer Beteiligter an den Verfahren schildert. Allerdings muss ich eben auch feststellen, dass es Passagen gibt, die mir nicht sehr ausgewogen erscheinen. Also Sie sprechen von, das wurde auch schon angesprochen, antifeministischen, maskulinistischen und väterrechtlichen Bewegungen, die fragwürdige Begriffe und Konzepte in Fachdiskursen und Rechtspraxen einschleusen würden, würde Narrative etablieren wollen, dass Kinder auf beide Eltern angewiesen seien. Verkettet seien die Narrative mit der traditionellen Familie. Ähnliche Argumentationsmuster finden sich ja im Diskurs auch um das Wechselmodell. Mir fällt auch bei anderen Diskussionen immer wieder auf, dass manche zum Beispiel gerne die Begriffe Wechselmodell und häusliche Gewalt in einen Kontext stellen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum die traditionelle Familie, wo es die noch gibt, glücklicherweise, warum die per se problematisch sein soll. Frage dazu vielleicht an die Frau Professor. Was können Sie zum Begriff Hochstrittigkeit im Trennungskontext sagen? Stimmt es, dass gerade in Deutschland besonders viele Kinder wenig bis keinen Kontakt zum Vater haben? Wie bewerten Sie die Aussage, dass lange Konflikte den Kontaktabbruch der Kinder zu den Vätern eher begünstigen?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Der Punkt ist, dass Familien so leben sollten, wie sie gerne leben möchten. Allerdings dann im Trennungsfall eine gleichberechtigte Bindungsbeziehung zum Kind erst herzustellen, ist, glaube ich, auch aus Kinderperspektive problematisch. Und die Zumutungen, die durchs Wechselmodell für die Kinder entstehen, muss man, glaube ich, auch noch mal sich ein bisschen genauer angucken und untersuchen. Das war jetzt nicht Gegenstand von dieser Forschung. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wichtig wäre an der Stelle, wenn wir das Leitmodell gleichberechtigte Partnerschaften in Familien haben, dann müssen wir das Pferd von vorne aufzäumen und bei Eheschließung oder Partnerschaftsbegründung sozusagen hier schon die Weichen richtig stellen und das Ehegattensplitting zum Beispiel rausnehmen, Minijobregeln rausnehmen, weil das sozusagen die Spur ist, wo ungleiche Lebensläufe beginnen, die dann auch mit ökonomisch sehr ungleichen Situationen enden in einer Trennungssituation. Wir haben in Deutschland sind keine Ausnahme, was Trennungs- und Scheidungskonflikte anbelangt. Und wir sind auch nicht außergewöhnlich, was die väterliche Abstinenz nach Trennung anbelangt. Da ist in Norwegen und Großbritannien und so weiter, in anderen europäischen Ländern sind da ähnliche Situationen. Die Länder wie Dänemark, die gleichberechtigtere Partnerschaftsmodelle leben, wo die auch eine andere Arbeitszeitpolitik zum Beispiel haben, da sehen wir, dass auch nach Trennung mehr väterlicher Kontakt ist. Also mehr Gleichberechtigung heißt besseres Familienleben für Väter.
Danke sehr. Dann kommen wir zur Gruppe Die Linke. Frau Akbulut, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal zwei Fragen. Welchen weiteren Forschungsbedarf sehen Sie, abgesehen vom Wechselmodell? Also welche Bereiche sind da noch offen? Und zweitens, was möchten Sie uns sonst noch abschließend mitteilen bzw. empfehlen, was hier noch nicht angesprochen worden ist?
Ich starte mal mit dem Forschungsbedarf. Also ich glaube, dieser Punkt mit Beratung wäre noch mal wichtig aufzunehmen. Also wie läuft Beratung jetzt in Jugendämtern und wie laufen Beratungen vor Gericht? Und aus der Kinderperspektive auch noch mal genauer zu gucken, wie werden die hier einbezogen und wie stellt sich das dar? Natürlich je nach Lebensalter muss man gucken. Kinder unter sechs, sieben Jahren sind schwer in Forschung einzubinden, obwohl es auch da Möglichkeiten gibt. Also das wäre ein Punkt, sowas wie multiprofessionelle Beratung auszuprobieren, wäre was ich gerne auch in einem Modellversuch mir vorstellen könnte. Und weiteres? Frau Thiemann.
Ja, ich wollte noch mal das darauf hinweisen, dass worüber wir hier reden, das betrifft ja nicht nur die Familien, die jetzt wirklich sich gerade in Trennung befinden, sondern das hat ja auch Auswirkungen auf alle Familien. Wenn ich sehe, dass meine Freundin dadurch, dass sie sich getrennt hat, jetzt in Armut leben muss und vielleicht unfaire, für sie empfunden unfaire Streitigkeiten hat um die Kinder,
weiter. Also das heißt, ich wollte einfach noch mal hier ganz deutlich machen, diese Relevanz von dem, dass das ein Bereich ist, der noch von den Betroffenen als so schlecht geregelt empfunden wird und was sich ja auch immer wieder in der Forschung herausstellt, eben auch ist, gerade was die Rechtspraxis angeht. Das hat einfach massive Auswirkungen auch auf die Gesellschaft, das Vertrauen in die Institutionen. Wir sprechen immer von Demokratiemüdigkeit. Also das sind so die Punkte, wenn man das mal herunterbricht. Da fängt es an. Und deswegen finde ich auch Ihre Arbeit hier so wichtig und möchte mich auch hier nochmal bedanken, dass Sie sich damit beschäftigen. Es geht eben nicht nur um die Alleinerziehenden, die mir natürlich sehr am Herzen liegen, aber es geht eben insgesamt um Familien. Und es wäre eigentlich auch mal interessant zu gucken, wie viele Frauen trennen sich vielleicht nicht, weil sie genau vor diesem Schritt Angst haben, weil es eben im Moment so unklar auch noch ist. Also das nochmal aus Sicht der Stiftung.
Vielen Dank. Das ist jetzt auch schon das Schlusswort und ich bedanke mich ganz herzlich. Beende das Gespräch, das Fachgespräch. Sehr geehrte Frau Professorin Thiessen, Frau Thiemann, Frau Kleiner, herzlichen Dank, dass Sie da waren und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Erfolg für Ihre Arbeit, viel Kraft und ja, schönen Tag auch noch. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und wir fahren fort. Top 2 rufe ich auf, den Sachstandsbericht des Ministeriums zur Auswertung der Ergebnisse zur Bedarfsanalyse zum Mutterschutz für Selbstständige. Auf Wunsch der Fraktion der CDU-CSU erfolgt jetzt ein Bericht des Ministeriums. Insgesamt sind für diesen Tagesordnungspunkt 25 Minuten ungefähr vorgesehen, für den Bericht circa 5 Minuten. Dann wieder Frage-Antwort mit insgesamt 3 Minuten pro Fraktion, pro Gruppe 1,5 Minute. Gut, Herr Lehmann, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke an die CDU-CSU für den Berichtswunsch, der wir natürlich sehr, sehr gerne nachkommen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in der Tat über 800 Selbstständige umfassend zu ihren Erfahrungen und über 800 Selbstständige umfassend zu ihren Erfahrungen und ihrem Bedarf in der Zeit rund um die Geburt eines Kindes befragen lassen. Und zwar von IFD Allensbach und die haben ihren Untersuchungsbericht letzte Woche veröffentlicht. Am selben Tag, also am 5. Juni, haben das Bundesfamilienministerium und das Bundeswirtschaftsministerium mit einschlägigen Verbänden, Wissenschaft und selbstständigen Frauen einen ganztägigen Fachworkshop zu den Ergebnissen durchgeführt. Dort hat Allensbach seinen Bericht mit den Ergebnissen der Befragung vorgestellt. An diesem Workshop haben auch der parlamentarische Staatssekretär im BMWK, Michael Kellner, und meine hierfür zuständige Kollegin bei uns im Ministerium, Frau Ekin-Deligös, teilgenommen. Und es war für alle Seiten sehr, so hören wir auf jeden Fall, für alle Seiten sehr informativer, produktiver Austausch. Und ich möchte Ihnen 3 Ergebnisse der Untersuchung hier kurz benennen. Erstens. Nur 1/3 der Frauen, die während der Selbstständigkeit ein Kind bekamen, erhielten Mutterschaftsgeld von der freiwillig gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung. 44% der Frauen, also knapp die Hälfte, wusste nicht, dass es diese Leistungen gibt. Das heißt, die bestehenden Informationen, die etwa auch wir als Bundesfamilienministerium zur Verfügung stellen, werden von den Selbstständigen offenbar zu wenig zur Kenntnis genommen oder gekannt. Und deshalb überlegen gerade BMFSFJ und BMWK, wie besser erreicht werden kann, dass die Informationen bei den Frauen, die sich selbstständig machen, auch tatsächlich ankommen. Denn informiert sein ist natürlich die grundlegende Voraussetzung für eine bessere Absicherung. Wir haben auch gesehen, dass fast 3/4 der selbstständigen Frauen die Unterstützung aus der freiwilligen gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung bei einer zukünftigen Mutterschaft in Betracht ziehen würden. 3/4. Zweite Erkenntnis, die Bedeutung, die Selbstständige einer flexibleren Kinderbetreuung zu messen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt gegeben. 59% der selbstständigen Frauen wünschen sich flexiblere Zeiten in der Kindertagesbetreuung. Mehr noch als von der finanziellen Unterstützung in den Wochen um die Geburt hängt für selbstständige Frauen von der Kinderbetreuung im ersten Lebensjahr der Fortbestand ihres Betriebes ab. Das dritte Ergebnis der Bedarfsanalyse und des Workshops lässt uns etwas im Unklaren, weil es dort auch durchaus widersprüchliche bzw. auch dann Aussagen gibt, die wiederum von einem anderen Teil der Befragten auch so dann nicht geteilt werden. Das heißt, abgesehen von Informationsbedarf und einer besseren, flexibleren Kindertagesbetreuung gibt es bislang zum besseren Umgang mit der Zeit der Schwangerschaft und nach der Geburt für Selbstständige im engeren Sinne nicht die eine konkrete Maßnahme, die von der Mehrheit der Befragten und der am Workshop beteiligten Teilnehmenden bevorzugt wird. Das heißt, das Thema bleibt komplex, Stichwort bessere Versicherung, U2-Umlagesystem und so weiter. Und das merken wir auch in der Diskussion mit den selbstständigen Frauen. Klar ist aber selbstverständlich für die Bundesregierung, es braucht unbedingt Verbesserungen, weil die Ergebnisse noch mal auch Lücken deutlich gemacht haben, die gefüllt werden müssen. Deswegen werden wir als Familien- und als Wirtschaftsministerium gemeinsam die Ergebnisse der Bedarfsanalyse und des Workshops noch genauer untersuchen. Das heißt, wir werden auf Fachebene vorhandene Vorschläge erneut prüfen, neue Ideen entwickeln und geplant ist, basierend darauf auch eine Ideensammlung zu entwerfen. Und mit dieser Sammlung knüpfen wir ja auch an den Aktionsplan Mehr Unternehmerinnen für den Mittelstand aus dem letzten Jahr an. Soweit erstmal zum Einstieg. Wie gesagt, die Ergebnisse sind komplex auf allen Ebenen und deswegen auch gut, dass wir heute im Ausschuss uns darüber austauschen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. So, wir beginnen mit der Frage- und Antwortrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion mit Kollegin Lahrkamp. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Lehmann, für Ihre Ausführungen. Dass das Thema komplex ist, steht, glaube ich, außer Frage, wie wir Frauen mehr bei der Selbstständigkeit unterstützen können. Heute geht es hier ja um die Mutterschutzleistung, die ja, wie man eurer Studie sehr schön entnehmen kann, nicht ausreichend gegeben sind. Und viele Frauen, wenn ich diese Studie lese, wünschen sich dort ja deutlich mehr. Für mich ist jetzt die Frage, wie würden die Ergebnisse dieser Studie jetzt auch Grundlage sein für weitere politische Vorhaben? Wie wird das mit einfließen? Und welche Maßnahmen werden jetzt von der Bundesregierung in diesem Fall geplant?
Danke sehr. Und Herr Lehmann, bitte.
Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Das ist genau der entscheidende Punkt. Und deswegen hatte ich auch versucht, differenziert darauf zu antworten, dass es einmal um bessere Informationen und das Bekanntmachen von bestehenden Leistungen geht. Man kann das ja sozusagen auch vielleicht ein bisschen vergleichen, auch wenn es nicht unbedingt vergleichbar ist, aber mit dem Kinderzuschlag, der ja auch eine gute Leistung ist, aber sozusagen oft nicht bekannt war, dann wenig beantragt wurde. Jetzt ist die Beantragung besser geworden durch eine bessere Informationspolitik. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ein Drittel der Frauen, die während der Selbstständigkeit ein Kind bekamen, erhielten Mutterschaftsleistungen von der freiwillig gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung. Zugleich, wie gesagt, ist es knapp die Hälfte, die diese Leistungen nicht kennt. Und da ist natürlich der entscheidende Punkt, wie macht man die besser? Die CDU-CSU hat ja dazu einen Antrag vorgelegt und dort eine Anlaufstelle zur Information von Gründerinnen vorgeschlagen. Das klingt erstmal interessant. Wir glauben, dass es ein wichtiger Schritt oder erster Schritt sein kann, bestehende Strukturen zu nutzen, also beispielsweise Dachverbände für Selbstständige, auch bei den Ämtern, die Beratung und Informationen zur Absicherung von Selbstständigen anbieten, also effektiv auf den Strukturen anzuknüpfen, die auch eng mit den selbstständigen Frauen zusammenarbeiten. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, die bestehenden Informationen auch auf dem Familienportal des Familienministeriums zu verbessern, leichter zugänglich zu machen, bekannter zu machen. Und wir prüfen auch gerade gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium, über welche Kanäle auch da die Selbstständigen besser erreicht werden können. Das ist übrigens auch ein Gegenstand des Workshops gewesen, dass natürlich die Berufsgruppen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es macht einen Unterschied, ob man beispielsweise in der Landwirtschaft tätig ist oder im Handwerk oder in Dienstleistungen. Da gibt es auch sehr interessante Erkenntnisse. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr zentraler Punkt, dass das Mutterschaftsgeld mehr beantragt werden muss. Und da werden wir jetzt Wege suchen und auch sicher finden.
Danke sehr. Dann gehen wir zur CDU-CSU-Fraktion. Und es fragt
Frau Bernstein, bitte sehr. Ich mache das. Ich muss nur mal eben das zerstörte Mikro heil machen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihren Bericht. Wir haben sehr lange darauf gewartet und hatten deshalb ja auch schon nachgefragt. Und genau, ich möchte auch auf einen Punkt kommen. Und zwar ist das die Informationsmöglichkeiten
für die betroffenen Familien. Aus der Befragung wird das ja ganz klar deutlich, dass es da ein deutliches Aufklärungsdefizit gibt. Ich würde noch gerne die Zahl nennen, dass nur 40% das Optionskrankengeld für gesetzlich Versicherte kennen und nur 33% ja die Krankentagegeldversicherung für Privatversicherte. Das hat ganz praktische Auswirkungen, denn wer über die Wartezeit für Krankengeld und Krankentagegeld nicht Bescheid weiß, der muss während des Mutterschutzes mit großen Leistungseinschränkungen rechnen. Und wir haben in unserem Antrag Schwangere und Mutterschaft für Gründerinnen und Selbstständige erleichtern, ja diese verpflichtende Aufklärung gefordert. Sie sagten jetzt eben, Sie sammeln Ideen. Wir haben diese Ideen halt schon gesammelt und in diesen Antrag geschrieben. Und wir haben jetzt im nächsten Jahr eine Bundestagswahl und 85%, das geht auch aus der Befragung hervor, plädieren für eine staatliche Verbesserung der Rahmenbedingungen insgesamt. Das heißt, also ich sehe da schon ehrlich gesagt ein bisschen Eile. Politik muss sich irgendwann bewegen. Und wie gesagt, Sie sind jetzt bei der Ideensammlung. Ich würde Sie fragen, wann konkret mit den Umsetzungen zu rechnen ist. Ich hatte Ihnen wir hatten eine kleine Anfrage gemacht am vergangenen November. Da haben Sie geantwortet, dass gegebenenfalls weitere Schritte geprüft werden. Jetzt sind wir bei einer Ideensammlung. Wann können die Familien mit konkreten Änderungen rechnen? Und eine weitere Frage, wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag unserer CDU-CSU-Fraktion, die Absetzbarkeit beruflich veranlasster Kinderbetreuungskosten zu verbessern? Und auch da würde ich mich über eine ganz konkrete Antwort freuen. Danke.
Danke sehr. Und wir kommen
vielen zu der Dank. Antwort. 40 Sekunden. Ich finde es jetzt, Frau Kollegin, etwas bedauerlich, dass Sie so sehr insistieren auf diesen einen Begriff. Ich habe ja auch sehr konkret ausgeführt, was wir jetzt planen. Und auch tatsächlich ist es so, dass die Punkte, die Sie im Antrag geschrieben haben, da bin ich auch konkret darauf eingegangen. Also Sie schlagen beispielsweise zur besseren Bekanntmachung dieser Leistungen, die es ja gibt. Das ist ja auch gut, dass es sie gibt. Sie werden von zu wenig Anspruch genommen. Eine neue Anlaufstelle vor. Das klingt erstmal interessant, aber auch kostenintensiv nach einer neuen Struktur. Und da habe ich jetzt gesagt, und das teilen übrigens auch diejenigen, die am Workshop teilgenommen haben, auf dem Bereich der Fachberufsverbände, dass es sozusagen gut ist, beispielsweise bei den Dachverbänden für Selbstständige oder auch bei den Ämtern die Beratungen von Selbstständigen vornehmen, dort noch mal stärker zu schauen, wie die Informationen besser an die Selbstständigen oder dies planen zu kommen. Das ist ein anderer Weg, so, aber das ist sozusagen halt dasselbe Ziel, nämlich die Leistungen bekannter zu machen. Ansonsten ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was teilweise von einigen der Selbstständigen vorgeschlagen wird, wird wiederum von anderen abgelehnt. Also ich sage mal beispielsweise der ganze Bereich mit dem U2-Umlageverfahren oder auch mit der Frage von sozusagen, wie stark in privaten Krankenversicherungen auch Leistungen während der Mutterschaft auch abgedeckt werden sollen, was ja wiederum ins private Versicherungsrecht fällt, wird wiederum von einem anderen Teil abgelehnt. Also um es mal verkürzt zu sagen, die einen wollen die Leistungen, aber sozusagen dann auch einzuzahlen und die Versicherungsleistungen auszuweiten, wird klar abgelehnt. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, sich das nochmal in Ruhe anzuschauen, das auszuwerten. Und dann werden wir die entsprechenden Schritte planen. Die Eile teilen wir alle.
Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Krumm-Wiedesteiner.
Ja, vielen Dank, lieber Staatssekretär Sven Lehmann. Für uns Grüne ist klar, dass Mütter, ob angestellt oder selbstständig, einen Zugang zu Schutz und Unterstützung während der Schwangerschaft und nach der Geburt brauchen. Es ist zentral, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch für junge GründerInnen möglich sein muss. Wir begrüßen auch, dass das Familienministerium letzte Woche die Ergebnisse der vorgelegten Bedarfsanalyse für Mutterschutz für Selbstständige mit Vertretern der Wirtschaft und Unternehmen und VerbandsvertreterInnen diskutiert hat. Meine Frage lautet, und du hast das gerade eben ja schon so ein bisschen angesprochen, die Bedarfsanalyse fragt explizit nach dem umlagefinanzierten Mutterschutz. Und die Zustimmungswerte von 48% zeigen, dass auch dieses Instrument nicht auf ungeteilte Zustimmung trifft. Was genau ist so schwierig bei der Erstellung geeigneter Maßnahmen zur besseren Unterstützung bei der Familiengründung von selbstständigen Frauen? Und wie sieht die weitere Zeitachse aus?
Danke sehr. Und Herr Lehmann, bitte.
Genau. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die weitere Zeitachse sieht so aus, dass das, was sozusagen klar und eindeutig ist und auch schnell, sage ich mal, gemacht werden kann, wie zum Beispiel die bessere Information der bestehenden Leistungen, die Beratung auszubauen und auch sozusagen die Information, also dafür zu sorgen, dass bestehende Leistungen auch stärker beantragt werden, dass wir das jetzt angehen und auch schon dabei sind. Und da rechne ich auch in den nächsten Wochen und Monaten auch mit einer konkreten Verbesserung, beispielsweise auch der Information und des Antragsverfahrens. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Den anderen Punkt haben Sie angesprochen, und das ist halt, stellt uns natürlich für Probleme. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, das nochmal genauer auszuwerten. Also das U2-Umlageverfahren ist ja ein funktionierendes System für die solidarische Refinanzierung von Leistungen für abhängig Beschäftigte. Aber die Idee, dass davon auch sozusagen Selbstständige per Umlage eine Absicherung für die Zeit des Mutterschutzes bekommen, befürworten knapp die Hälfte der selbstständigen Frauen. Und knapp die Mehrheit ist davon nicht überzeugt und lehnt das ab. So. Und das ist natürlich etwas widersprüchlich. Und deswegen muss man das, glaube ich, noch mal genauer und intensiver bewerten. Genau wie beispielsweise auch die Frage der privaten sozusagen Versicherung, die ja geleistet wird, fällt ja ins private Versicherungsrecht. So. Und deswegen ist die Antwort leider nicht an der Stelle so einfach. Und das werden wir uns noch mal genauer anschauen. Und ich glaube auch, dass das BMWK dann sehr, sehr großes Interesse hat, auch noch mal tiefer reinzugehen. Und beispielsweise, man kann sich auch vorstellen, zum Beispiel über Modellprojekte in bestimmten Branchen, weil, wie gesagt, Handwerk ist anders als zum Beispiel Landwirtschaft oder Dienstleistung, da auch noch mal tatsächlich dann voranzugehen und dann noch mal mehr Erkenntnisse zu bekommen.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion der AfD. Herr Bollmann, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, fürs Wort. Vielen Dank, Herr Lehmann. Die Kollegin Bernstein hat ja den Fokus auf die jungen Frauen oder werdenden Mütter oder Mütter gelegt, die bedauerlicherweise auf den großen Anteil derjenigen, die nicht informiert sind. Ich möchte mal den Blick richten auf die Informierten und Sie fragen, haben Sie Erkenntnisse, dass die, die sich sehr gut informiert haben und im Grunde ja die Hintergründe kennen, dass also gerade die fehlende Geltung der sonst üblichen Arbeitsschutzvorschriften den jungen Frauen Steine in den Weg legt, dass die dadurch praktisch davon abgehalten wurden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Haben Sie das berücksichtigt bei Ihrer Analyse? Gibt es da Erhebungen? Das wäre, finde ich, interessant. Und dann auch im Rahmen der Erhebung haben Sie da mal den Blick über die Landesgrenzen hinausgerichtet, wie es in anderen EU-Ländern aussieht, ob man da vergleichbare Daten hat, die man heranziehen kann, um zu Erkenntnissen zu kommen. Gibt es da Bedarfe? Werden da Bedarfe verneint, sodass man da vielleicht ein Muster hätte, um weiter entsprechend zu kommen? Vielen Dank.
Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, zu Ihrer zweiten Frage. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, also Vergleich mit anderen EU-Ländern. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Systeme, auch was grundsätzlich beispielsweise die gesetzlichen privaten Krankenversicherer angeht. Deswegen ist es nicht unbedingt vergleichbar. Das schauen wir uns aber an. Zu dem ersten Punkt, also ob diejenigen, die sozusagen Leistungen bekommen haben, das, also habe ich Ihre Frage so verstanden, dass das eher dazu führt, dass eine Selbstständigkeit auch angegangen wird oder ob das auch kompliziert ist. Da liegen uns keine Erkenntnisse vor, aber ich würde jetzt mal sozusagen annehmen, dass diejenigen, die dann auch eine Leistung bekommen, das auf jeden Fall nicht dazu geführt hat, dass während der Zeit der Schwangerschaft oder auch der Planung einer Elternschaft dann sozusagen die Selbstständigkeit aufgegeben wurde. Da ist wiederum der erste Teil sehr interessant, nämlich dass sozusagen flexible Kinderbetreuungszeiten sehr, sehr wichtig ist, weil das sehr, sehr stark ein Faktor ist. Und da sprechen die Zahlen wiederum eine eindeutige Sprache, dass das für viele, die in der Selbstständigkeit sind, für viele Frauen ein relevanterer Faktor ist als die Geldleistung in der Zeit der Schwangerschaft oder des Mutterschutzes. Also flexible Betreuungszeiten, da wird übrigens auch sehr intensiv in den Ergebnissen der Studie davon gesprochen, dass die große Angst besteht, dass das die Frauen eher aus der Selbstständigkeit rausdrängt, als sozusagen eine Mutterschaftsleistung, die sie vielleicht in der Zeit nicht bekommen. Also Kinderbetreuung, Randzeitenbetreuung, flexiblere Angebote ist dort in dem Segment für die Frauen auf jeden Fall der sehr eindeutige Wunsch, das auch tatsächlich sicherzustellen.
Okay, danke sehr. Dann kommen wir zur FDP-Fraktion. Frau Bauer, bitte.
Ja, vielen Dank. Es ist ja ein Thema, was nicht gerade neu ist, was uns jetzt auf den Tisch liegt. Nein, jahrzehntelang wurden Selbstständige in unserem Land vernachlässigt durch die Politik, die gemacht wurde, sowohl im Bereich der Familie als auch im Bereich der Wirtschaftspolitik. Und deshalb ist es für mich schon wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass hier gerade hier auch in dem Ausschuss so zunehmend fast jeder auch Motivation haben sollte, dass wir das voranbringen und zugleich auch auf die Verfehlungen ihrerseits in den letzten Jahrzehnten auch zurückschauen sollten, dass da durchaus etwas ist. Mich würde interessieren, Herr Lehmann, inwiefern planen Sie, Sie haben es ja schon angesprochen, gemeinsam ist ja nicht nur eine Familiensache, es muss ja nicht nur das Familienministerium informieren, sondern auch das Wirtschaftsministerium informieren. Die Dachverbände wurden schon angesprochen, die Berufsgruppen ebenso. Es gibt ja im Bund auch in der Wirtschaftspolitik einige Förderprogramme, Women Exist und so weiter und so fort, oder Exist Women vielmehr, und noch weitere darüber hinaus. Die Start-up-Strategie, da ist es ja auch schon Teil dessen, dass Sie das da auch nochmal mit aufnehmen, auch doppelt informieren. Gerade wenn es um Online-Plattformen geht, kann man das auch durchaus unterschiedlich machen, um noch keine neue Stelle zu schaffen. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was kann darüber hinaus aus Ihrer Sicht noch gemacht werden, um dieses Informationsproblem noch stärker auch zu vermitteln und da nochmal aufzuklären? Und mich würde noch interessieren, also ich persönlich spreche mich für den Mutterschutz für Selbstständige aus, auch über die U2-Umlage. Wir werden da sicherlich noch einige Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber Familie in unserem Land sollte einen Wert haben. Und es sollte dem Letzten noch klar werden, dass es nicht abhängig sein sollte, ob man selbstständig ist oder ob man angestellt ist, sondern ich glaube, Deutschland zahlt sich aus, wenn wir in Zukunft auch noch familienfreundlicher werden. Die Nobelpreisträgerin Claudia Godin hat es beschrieben, dass eine Frau, die ein Kind bekommt, ab dem ersten Kind, ab der Geburt des ersten Kindes, Nachteil erleidet, und ich möchte in einem Land sein, wo das nicht mehr notwendig ist. Und lassen Sie uns da fraktionsübergreifend alle dazu beitragen, dass das nicht mehr der Fall ist. Vielen Dank.
Danke sehr. Und bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich teile den Appell auf jeden Fall so und habe ja auch gesagt, dass das, was jetzt erstmal also wahrscheinlich schnell gehen kann und wird, ist die bessere Bekanntmachung von den bestehenden Leistungen. Das machen wir natürlich mit BMWK zusammen. Ich würde gern Ihren Wortbeitrag nutzen, um noch mal auch zu sagen, was ja auch Gegenstand der Untersuchung war, war die Ausweitung von Betriebshelferinnen, Betriebshelfern. Was wir jetzt zum Beispiel aus der Landwirtschaft kennen, da läuft das sehr, sehr erfolgreich. Wir wissen aber sozusagen wiederum aus dieser Befragung, dass nur etwa 23% der weiblichen Selbstständigen das selber nutzen würden für ihre Branche. Und das ist natürlich interessant, warum ist das so? Da gibt es beispielsweise dann auch Aussagen, dass zum Beispiel, ich sag mal, so selbstständige Frauen im Bereich des von Dienstleistungen sagen, dann würden mir vielleicht die Kundinnen oder Kunden davonlaufen, wenn da jemand anders in der Zeit Betriebshelferin ist. So, und da kann ich sagen, dass das BMWK gerade prüft, ob es ein Modellprojekt im Handwerk gibt, was sozusagen das in der Praxis mal ausprobiert. Das könnte auch eine weitere Stellschraube sein, weil natürlich das auch wiederum entlastend sein kann, dass in einer bestimmten Phase dann sozusagen jemand anders den Betrieb übernimmt, wie es in Landwirtschaft funktioniert. Aber da gibt es auch Skepsis. Das muss man sich, glaube ich, nochmal anschauen, warum die Skepsis so groß ist an der Stelle.
Danke sehr. Und es folgt die Gruppe Die Linke. Frau Akbulut, bitte.
Ja, vielen Dank auch für den Bericht. Wir werden die Ergebnisse des Bundesfamilienministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums am 5. Juni durchgeführten Workshops zum Thema Mutterschutz für selbstständige Bedarfe und Ideensammlung in den weiteren Prozess zur Entwicklung eines besseren Mutterschutzes für Selbstständige einfließen.
Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Genau, das hatte ich ja, glaube ich, schon ausgeführt. Also es gibt Sachen, die sind einfach machbar. Wir haben es ja hier auch mit verschiedenen Zuständigkeiten zu tun, Ressorts, aber auch dann beispielsweise private Zusatzversicherungen oder Krankenversicherungen. Das, was schnell geht, ist die bessere Information und Bekanntmachung. Das machen wir auf dem Familienportal. Das machen wir mit BMWK auch zusammen durch eine bessere Ansprache auch der selbstständigen Frauen über die entsprechenden Fachverbände. Das, was nicht so leicht ist, wird jetzt erstmal ausgewertet. Ich hatte einige Ergebnisse schon genannt, die jetzt erstmal auch sehr, sehr widersprüchlich daherkommen. U2-Umlageverfahren beispielsweise kann man sagen, sind die Befragten gespalten, also ganz, ganz klar gespalten. Und das muss man, glaube ich, noch mal sich wirklich anschauen, wenn man, wie Frau Bauer das auch ausgeführt hatte, in die Richtung eines U2-Umlageverfahrens möchte, dass man dann entweder Überzeugungsarbeit zu leisten hat oder sich noch mal anschaut, warum lehnt das die Hälfte der Befragten ab? Was bedeutet das? Und das sind genau die Punkte, die jetzt nicht so leicht und schnell zu beantworten sind, sondern die noch einen weiteren Prozess brauchen. Und den gehen wir auf jeden Fall an.
Danke sehr. So, dann sind wir am Ende dieses Berichts und der Beantwortung der Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Staatssekretär Lehmann. und für den Bericht und die Beantwortung der Fragen und schließe diesen Tagesordnungspunkt und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Top 3. Top 3a ist Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 29. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. 29. Bundesausbildungsförderungsänderungsgesetz, Bundestagsdrucksache 20-11-313. Dann Top 3b, Antrag der Fraktion der CDU-CSU, das BAföG auf die Höhe der Zeit bringen, auf Bundestagsdrucksache 20-11375. Und Top 3c, Antrag der Fraktion der AfD, Kernprobleme des BAföG angehen, Antragsverfahren vereinfachen, Zuschuss vom Darlehen entkoppeln, Beiträge erhöhen und Dynamisierung gesetzlich verankern, auf Bundestagsdrucksache 20-11376. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt vor ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf der Ausschussdrucksache 20-18-241 und 5 Änderungsanträge der Fraktion der AfD auf den Ausschussdrucksachen 20-18-240a bis E. Und wir kommen auch gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über die Änderungsanträge der Fraktion der AfD auf Ausschussdrucksache 20-18-240a bis E. Wir haben uns in der Obleuterunde verständigt, dass wir dieses en bloc abstimmen können. Dann stimmen wir darüber ab, wer ist für diese Anträge der AfD, Änderungsanträge der AfD. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen und die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Damit sind die Änderungsanträge abgelehnt, en bloc. Gut. Wir stimmen ab über den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 20-18-241. Wer ist für diesen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen? Bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das sind die CDU-CSU-Fraktion, die Gruppe Die Linke, Gruppe BSW. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Wir stimmen nun ab über den so geänderten Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20-11-313. Wer für diesen so geänderten Gesetzentwurf ist, den bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist CDU-CSU-Fraktion, Gruppe Die Linke und Gruppe BSW. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Top 3b. Wir stimmen ab über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Bundestagsdrucksache 20-11-375. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind die Koalitionsfraktionen und Gruppe Die Linke und Gruppe BSW. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zu Top 3c. Wir stimmen nun ab über den Antrag der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20-11-376. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind die anderen Fraktionen und die Gruppen. Dann ist der Antrag abgelehnt. Top 4. Ich rufe auf Top 4, Antrag der Fraktion der AfD zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung und Durchsetzung der Arbeitsbedingungen von Praktikanten und zur Bekämpfung von Scheinpraktika, sogenannte Praktikumsrichtlinie, COM 2024-132-Ratsdoc-8148-24. Hier begründete Stellungnahme gemäß Artikel 6 des Protokolls Nummer 2 zum Vertrag von Lissabon, Prüfung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit auf Bundestagsdrucksache 20-11-628. Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über den Antrag der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20-11-628. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen und die Gruppen. Dann ist der Antrag abgelehnt. Top 5. Ich rufe auf Top 5, Antrag der Fraktion der AfD. Erfolgsmodell Einfamilienhaus stärken, Eigentum, Freiheit und Familien massiv fördern auf Bundestagsdrucksache 20-10-728. Wir kommen gleich zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20-10-728. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind alle anderen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Top 6, ich rufe auf Top 6, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung und Durchsetzung der Arbeitsbedingungen von Praktikanten und zur Bekämpfung von Scheinpraktika, Praktikumsrichtlinie, Ratsdokument Nummer 8148-24. Ich schlage vor, dieses EU-Dokument zur Kenntnis zu nehmen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall. Top 7 wird vertagt. Genau, dann sind wir bei Top 8, oder? Ja. Und wir sind bei Top 8. Verschiedenes. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Herr Reichert, bitte sehr.
Ja, zum CDU-Antrag 2011-375, da würde ich das Ergebnis gerne auf Enthaltung ändern.
War Top 3c, der Antrag der Fraktion der AfD auf Bundesratsdrucksache?
Nein. B.
B, okay. Also Top 3b, da haben wir abgestimmt über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Bundesratsdrucksache 2011-375. Und Sie möchten sich hier enthalten, möchten das nachschieben. Okay, dann machen wir das so. Und der Antrag ist aber dennoch abgelehnt. Danke sehr. Verschiedenes. Gab es jetzt sonst noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließen wir die Sitzung. Wünsche einen weiteren guten Verlauf dieser Woche. Danke sehr.